Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
YouTube, aha, okay. Das ist ja, für mich ist ja ein Mysterium, dieses YouTube. Also nicht, dass ich es nicht kenne und nicht nutze, sondern dass da tatsächlich manchen gelingt es wirklich auf YouTube eine Community aufzubauen und zu pflegen vor allem und die auch geschäftlich zu nutzen. Woran glaubst du, ist YouTube ein guter Kanal? Oder für wen?
YouTube ist, wir haben das hauptsächlich für die Recherchephase, nutzen wir das Ganze. Was meine ich mit Recherchephase? Das Beispiel, was du ganz am Anfang erwähnt hast, wir sind auf dich aufmerksam geworden, auf den Podcast, haben dich kontaktiert, daraufhin, du bist in die Recherchephase gegangen. Genau das macht ein Kunde auch. Gibt ein, googelt, wer ist Janik Wickel? So. Und dann muss er halt was finden. Gerade wenn du im Online-Bereich bist, muss er was finden.
Wer Vorteil hat.
Das ist ganz blöd. Sonst ist ganz blöd. Und wir haben uns überlegt, wie können wir unsere Recherchephase weiter optimieren? Wie können wir dafür sorgen, dass ein Kunde, wenn der mit uns einen Erstkontakt hat, jetzt beispielsweise hier in dem Podcast, wie können wir dafür sorgen, dass der maximal viele Aha-Momente bekommt zwischen dem Erstkontakt bis zu einem potenziellen Verkauf? Und da kam YouTube ins Spiel. Warum? YouTube ist vom Google-Ranking her super spannend. Und bei Instagram, wenn ich heute einen Beitrag mache, das interessiert in 3 Wochen das interessiert niemand mehr. Hingegen auf YouTube haben wir, also wir machen das jetzt, glaube ich, erst seit einem Jahr, aber hast du da Videos, die nach einem Jahr noch die Leute anschauen? Oder letztens hatte er ein Verkaufsgespräch und da hat mir der erzählt, dass er den Vlog von Mailand angeschaut hat. Das war unser allererstes YouTube-Video, das ist ein Jahr her, wo ich in Mailand war, ein paar Wohnungen angeschaut habe und halt nichts Spannendes. Aber der Kunde kann sich ein Bild machen, wer ist der Mensch? Kann ich dem vertrauen? Erreiche ich mit dem mein Ziel? Und passt das zwischenmenschlich überhaupt? Und das finde ich das Spannende an YouTube.
Okay. Interessanter Ansatz, weil jetzt hört man da was raus, was ja gar nicht so selbstverständlich ist, dass du dich ja auch analytisch oder systematisch mit dem ganzen Thema beschäftigst. Nicht? Manche sagen, ja, wir machen Instagram und dann posten mal ein bisschen was Lustiges und so weiter, geht schon. Du sagst, der Recherchephase, also du hast da schon beobachtet oder hast analysiert, wie denn die Kunden deiner Kunden überhaupt dann vorgehen, wenn sie dann einmal auf jemanden aufmerksam geworden sind. Das finde ich mal schon sehr schön. Mal abseits von dem allgemeinen Gedöns, das man da oft hört. Also quasi, ja, wir sind die Besten, wir sind die Geilsten, Hauptsache wir hauen auf Insta, TikTok oder was auch immer einen Haufen Inhalt raus, ohne Plan. Das heißt, wenn ihr das richtig seht, deine Kunden kriegen einen richtigen Plan an die Hand.
Also ja, Strategie, also wie wir vorgehen. Genau. Also bei uns schaut es so aus, wenn jemand mit uns irgendwie in den Erstkontakt kommt, führt es dazu, wenn er ein Gespräch bucht, kann er sich zuallererst mal einen Blick, so kriegt er einen Blick hinter die Kulissen. Wir geben auch dem Kunden immer ein Demo-Training zwischen unserem Erstgespräch und einem tatsächlichen, dann unter Anführungszeichen, Verkaufsgespräch, geben wir den Kunden immer ein Demo-Training mit. Das macht sonst in Deutschland, ich glaube, kaum jemand, dass du einfach kostenlos das Ganze einmal testen kannst. Kannst du ein Bild machen, dir das Ganze anschauen und zusätzlich dazu kriegst du halt noch ein paar andere schöne Sachen mit auf den Weg, die du dir anschauen darfst, zwischen einem Erstgespräch und einem potenziellen Verkaufsgespräch. Und das ist auch das, was vielen Unternehmen fehlt, dass die ja keine Touchpoints zwischen diesen Kontaktschritten haben. Früher, also ganz früher, brauchtest du ein paar Impressionen, damit mal jemand etwas gekauft hat. Ich rede hier nicht von der Zeit des Internets, sondern gehen wir einfach mal 100 Jahre zurück. Wenn du 10, 15 Mal was gesehen hast, war das eine Besonderheit. Irgendwo Plakat oder sonst dergleichen. Heutzutage brauchst du mehrere. Also wir haben wirklich Kunden, die haben ein Jahr uns verfolgt auf Instagram. Das heißt, die sehen mich über 3600 Mal, bevor sie kaufen. Nur mal, um ein Verhältnis zu geben, wie oft jemand uns sieht, bevor er kauft. Das ist jetzt nicht immer so, aber im Regelfall brauchst du wirklich ein paar hundert bis ein paar tausende Kontaktpunkte, Touchpoints, bis jemand wirklich kauft, weil es gibt so einen riesen Überschwall an Informationen und da muss man einfach in der Sichtbarkeit sein.
Erstaunlich. Das sind wir bei einem ganz spannenden Thema, nämlich der Frequenz. Ist ja meiner Meinung nach so eine Gratwanderung zwischen präsent sein und jemanden auf die Nerven gehen. Jetzt sehe ich auch den einen oder anderen, der dann so eine hohe Werbefrequenz hat, dass dann sagt, jetzt entschuldige den, weil jetzt ist genug. Habe ich das zum 10. Mal gesehen. Genau dasselbe. Wie gelingt dir denn da dieser Spagat?
Jetzt werde ich mich unsympathisch machen, Markus.
Oh mein.
Ich spüre das schon. Es gibt Menschen, und vielleicht kennst du das auch, die findest du einfach auf den ersten Impuls jetzt nicht unbedingt sympathisch. Ich habe sowas. Es gibt einfach Menschen, da denke ich immer, na, das passt einfach nicht. Wenn du aber diesen Menschen über ein Jahr hinweg 10.000 Mal siehst, irgendwann wirst du dich daran gewöhnen, wie der Mensch ist, an sein Verhalten gewöhnen, an das Auftreten gewöhnen und irgendwann, selbst wenn du etwas unfassbar blöd, dämlich und sonst was findest, irgendwann wirst du das mögen, wenn du das so oft siehst. Mhm. Mir persönlich, ich spreche hier für alle, die hier im Team sind, uns ist das wirklich gelinde gesagt egal, ob uns die Menschen den ersten Punkt super gerne haben oder nicht, weil irgendwann werden sie alle kaufen, wenn sie uns sehen, die ganze Zeit. Oder sie deabonnieren uns und sagen, nee, das passt nicht, aber dann fliegen sie für uns, also dann spicken sie halt, wird gesagt, aus einem Vertriebsprozess raus. Und das ist einfach nicht spannend für sie und das akzeptieren wir auch. Aber wir schauen schon, dass wir maximale Präsenz haben.
Das heißt, also anders formuliert, über deine Frequenz und dein dran gewöhnen, schärfst du schon einmal vorher deine Zielgruppe. Also Leute, die in der Zielgruppe sind, sich bald mal denken, jetzt was der Janik wieder und entfolgen halt. Und die das aber trotzdem spannend finden oder nach wie vor spannend finden, die bleiben halt und halten das aus, dass du so oft kommst.
Ja, also für uns ist jedes Contentstück, was wir auf irgendeiner Plattform in irgendeiner Weise posten, ist für uns ein Filter. Das ist ganz klar ein Filter und eine kleine Vorqualifizierung, weil entweder gefällt es dem Kunden oder dem potenziellen Kunden oder es gefällt ihm halt nicht. Wenn es ihm nicht gefällt, völlig legitim und in Ordnung, dann schaust du ihn nicht an. Und ansonsten, wenn Sie das immer und immer wieder lesen, das dient jeder einzelne Beitrag als Filter. Und das ist auch nicht böse gemeint, sondern das ist eher sehr positiv gemeint. Warum? Ich möchte nur mit Menschen zusammenarbeiten, bei denen wir wissen, dass wir ihnen absolut weiterhelfen können, die das cool finden, wie ich lebe, was ich mache. Und wir wollen auch definitiv Menschen abstoßen mit dem Marketing, die uns einfach nicht ausstehen können. Weil schlussendlich, ich bin jetzt 21, die letzten 21 Jahre sind wie ein Fingerschnips vergangen. Ich bin nicht ewig auf dieser Welt und ich möchte einfach nur Spaß haben an meiner Arbeit, Spaß haben an dem, was ich tue. Und dafür muss ich auch mit Menschen arbeiten, mit denen ich klarkomme, sonst funktioniert das nicht. Und ich glaube, so geht es jedem.
Drängt sich mir gerade eine persönliche Frage auf. Das ist immer die Gefahr bei solchen Interviews, da kommt alles daher, da muss ich durch. Jetzt diese Einstellung, ich finde das super, ich finde das faszinierend. Ich denke mal, 21. Warst du immer schon so drauf oder wie bist du da gekommen zu dieser Einstellung? So quasi, mach ich jetzt die Einstellung, sonst gehe ich mal schnell vorbei und ich würde mein Leben mit Leuten verbringen, die mir taugen und so weiter. Das ist ja doch eine Erkenntnis, wofür manche viel länger brauchen.
Ja, das mag schon sein. Also kann ich da jetzt so nicht sagen. Also bei mir ist das, für mich ist das schon immer klar gewesen, dass ich irgendwie so in die Richtung gehen möchte, das, was ich jetzt mache. Und mag schon sein, dass da jemand anderes eine andere Einstellung hat, aber mir ist es einfach zu schlichtweg zu blöd, meine Zeit so zu verbringen, wie es mir nicht gefällt. Und ich schaue halt, dass ich mal wirklich jeden einzelnen Punkt in meinem Leben so gestalte, wie es mir passt. Also ich habe da schon einen sehr rebellischen Anteil in mir. Und ich glaube, das ist nicht erst seit gestern so, weil ich erinnere mich noch an meine Schulzeit und wie das damals war. Ich weiß gar nicht mal so lange her, aber ich war jetzt nicht unbedingt der Liebling der Lehrperson. Und ich habe halt immer sehr klar meine Meinung kundgegeben in jedem einzelnen Punkt. Und diese bisschen das ist rebellisch und das habe ich schon in mir, aber das gehört auch dazu, glaube ich.
Also das hast du nicht erst erlernt, erfahren oder sonst was, sondern es ist in dir das gewesen, das ist ursprünglich in dir.
Also das Rebellische definitiv, ja.
Also liebe Zuhörer, wenn Sie jetzt sehen würdet, was für ein Grinsen er eigentlich gerade hat, also ich glaube, da gibt es viele Geschichten, die ich erzählen kann. Okay. Ja, spannend, weil das Thema dieser Persönlichkeit und Persönlichkeitsentwicklung ist ja, so finde ich zumindest Gott sei Dank, ja sehr präsent seit einigen Jahren und wird immer wichtiger. Und ich finde es faszinierend, wenn man schon in sehr jungen Jahren da seinen Weg gefunden hat und da sagen, so eine Klarheit, was man eigentlich will und was man nicht will.
Ja, bin ich auch sehr dankbar, dass ich das erfahren dürfen habe schon so früh. Ich bin halt, ich spreche da gerne offen darüber, ich bin halt in der Schule gesessen mit 13, 14 und ich habe mir gedacht, okay, ich bin ein Kind der Digitalisierung, ich habe da schon YouTube-Videos gesehen von irgendwelchen Online-Marketern aus den USA, die halt, ich weiß nicht, einen sehr besonderen Lebensstil gehabt haben. Und ich habe mir gedacht, das gibt's ja nicht. Wie machen die das? Wie funktioniert das? Und so habe ich mich halt immer mehr mit dem beschäftigt. Und ich habe angefangen mit 14, 15, verhältnismäßig für einen 15-Jährigen sehr gutes Geld zu verdienen. Und damit ist dann halt auch der Respekt, und damals, also rückblickend finde ich das nicht sehr positiv, ist halt der Respekt gegenüber der herkömmlichen Schulbildung und des herkömmlichen Bildungsweges einfach immer weniger geworden und demnach auch mein Verhalten in der Schule. Also ich hatte es jetzt nicht unbedingt, ich hatte es zwar lustig, aber leicht hatte ich es nicht immer. Bin auch vom Gymnasium dann, hab das Gymnasium dann ehrenhaft natürlich entlassen dürfen und ja, also da gab es schon einige Sachen, die nicht unbedingt gut waren. Ja, also verstehe. Da bin ich jetzt auch nicht auf alles so stolz, aber das gehört da dazu und das ist ein Teil von mir und mein Gott, ist halt so akzeptiert. Mhm.
Und jetzt als Familienvater frage ich mich, wie ist es deinen Eltern damit gegangen?
Das wirst du dir wahrscheinlich eh denken können. Die haben sich natürlich auch ihren Teil gedacht, was macht der und ist das wirklich alles so sinnvoll? Und mein Papa ist selber auch Unternehmer, zwar in einem anderen Bereich und ja, anfangs nicht unbedingt dort aufgenommen worden von allen Seiten, aber mittlerweile natürlich sehr positiv. Also mein Bruder, meine Schwester sind ja auch in der Firma und ziehen alle an einem Strang.
Sehr schön, ja, genau, das habe ich irgendwo nebenbei mal mitbekommen, dass ihr quasi ein Familienbetrieb seid. Ja, oder? Quasi. Bruder, Schwester, ja, kann man schon irgendwie so sagen. Und du bist eindeutig der Chef, also das sieht man. Allerdings, da ist dein Bruder, Schwester drin. Wie ist es denn dazu gekommen? Nicht? Da gibt es ja so manche, so sehr, wie soll man sagen, es wird jetzt sehr ein kontrovers diskutiertes Thema auch, ne? Um Gottes Willen, ja, nicht die Familie im Betrieb, da hast du dann quasi dann noch diese familiären Verstrickungen. Was hat dich dazu gebracht, das zu machen?
Wie gesagt, mein Papa ist auch Unternehmer, das ist auch ein Familienunternehmen, seit eh und je. Und deswegen war das für mich sehr naheliegend, weil es gibt wenig Menschen, denen ich wirklich, wirklich, wirklich vertraue und meiner Familie vertraue ich halt bedingungslos. Und deswegen ist es für mich das Naheliegendste, dass ich halt auch mit diesen Menschen zusammenarbeite. Vor allem, man weiß nie, wie viel Zeit hat man mit den ganzen Menschen und so sehe ich die Menschen halt einerseits privat, aber auch beruflich. Klar, das ist nicht immer lustig und wenn mal, es gibt ja immer auch Diskussionen, das ist auch wichtig und das wird auch gesprochen und kommuniziert, aber am Ende des Tages geht jeder happy nach Hause, das ist das Wichtigste, aber ja, es war für mich sehr, sehr, sehr naheliegend, weil ich arbeite halt nur mit Menschen, denen ich wirklich bedingungslos vertraue und meiner Familie, da habe ich gar keine Bedenken in irgendeiner Weise.
Das ist schön. Das ist eine schöne Grundlage dafür, das zu machen. War die von Stunde Null dabei quasi? Nein, oder wahrscheinlich Stunde 5 oder so, sobald du halt expandiert hast.
Nein, meine Schwester ist recht früh dazugekommen. Ich hab ursprünglich gegründet mit zwei Kindheitskollegen und die habe ich dann einige Monate nach Gründung haben die Firma verlassen und ich habe sie rausgekauft und da ist dann meine Schwester eingestiegen und mein Bruder ist vor etwas mehr als einem Jahr, schätze ich, dazu gekommen. Und es war natürlich eine super Ergänzung. Ich habe jemanden gebraucht für den Marketingbereich. Er kommt aus dem Broadcasting-Videobereich und deswegen arbeiten wir da auch zusammen.
Ja, perfekt. Das fügt sich ja wunderbar.
Ja.
Sehr schön. Ja, jetzt mit 21. Wie schaut denn dein Plan aus für die nächsten 5, 10, 20 Jahre? So weit.
Ach, das ist. Nein, ich lache nur. Einmal habe ich eine Story gemacht, da hat nachher Oliver Pocher darauf reagiert und es haben 2 Millionen Menschen gesehen. Deswegen spreche ich nicht mehr so viel darüber, was ich konkret vorhabe.
Was hast du damals gesagt? Jetzt bist du, so, ich will jetzt 2 Millionen Hörer, weil sie kommen.
Ach Gott. Etwas waghalsig die Aussage, aber natürlich auch blöd zusammengeschnitten worden nachher. Deswegen hat es extrem bescheuert ausgeschaut. Aber mein Fokus liegt darauf, die Firma, die wir haben, weiter auszubauen, weitere Arbeitskräfte hier, Arbeitsplätze vor allem auch zu schaffen und mehr Wohnraum zu schaffen hier in Vorarlberg. Nicht unbedingt im Bauen, aber ich möchte auf jeden Fall einige Wohnungen jetzt noch mit dazu kaufen. Ich glaube, die Zeit spielt da eh recht gut in die Karten aktuell und ja, einfach das, was da ist, weiter nach vorne bringen. Ich möchte einfach mal wissen, was passiert, wenn man sich auf so eine einzige Sache über einen sehr langen Zeitraum hinweg konzentriert, was mit dem Ganzen dann passiert. Da bin ich schon gespannt.
Interessanter Ansatz. Es drängt sich da die nächste Frage auf. Es ist ja spannend, nicht? Das sieht man öfter in den digitalen Businesses, seien es jetzt Online-Shops und Co., die auf einmal dann lokale Geschäfte eröffnen, wo man richtig reingehen kann und was mitnehmen und so. Und du mit deiner Online-Marketing-Geschichte, das heißt auf Immobilien, so quasi die konservativste Geschichte, die man sich so im Geschäftsmodell vorstellen kann. Ist das irgendwie so ein menschlicher Traum? Irgendwann braucht man was zum Angreifen und zum Anschauen oder wie ist das?
Ich finde Immobilien extrem spannend und für mich ist es so, jeder muss irgendwo wohnen. Ich glaube, in der Digitalisierung ändert sich so viel. Wissen wir beide, glaube ich, nicht, wo wir da in 10 Jahren stehen können. Und wo wir auch von der Technik stehen können. Wenn es nach Elon Musk geht, sind wir da auf dem Mars wahrscheinlich in 20, 30 Jahren. Wir wissen nicht, wohin es geht. Aber ich glaube, dass die Menschen immer irgendwo wohnen müssen. Und Wohnraum wird es immer geben und brauchen. Und Platz ist begrenzt auf dieser Welt. Und deswegen ist für mich Immobilien eine sehr, sehr, sehr spannende Geschichte.
Ist es rein jetzt diese strategische Geschichte oder gibt es da noch was, was Sie sehen jetzt vielleicht? Bist du jetzt eher so wie der Investmentbank, was sagt der immer, kleine schäbige Löcher oder so, wie nennt das? Oder setzt du jetzt da eher auf andere Ansprüche oder ist das prima mal wurscht, Hauptsache der Bedarf ist da?
Ja, weil tatsächlich mit dem Gerald zusammen, deswegen finde ich das lustig. Also von meiner Seite aus sollten die Wohnungen nicht hässlich sein, sondern ich finde es wichtig, dass die Menschen einen wunderschönen, einen schönen Platz haben, wo sie wohnen können und dürfen. Und mein Anspruch ist einfach, viel Wohnraum zu schaffen. Und es gibt auch mir persönlich ein sehr gutes Gefühl. Das ist einfach für mich investitionstechnisch das spannendste Modell, muss ich auch dazu sagen.
Okay. Ja, interessant. Ja, ich hatte mal das Vergnügen, kurz mit dem Gerald Hörer ein Interview zu machen. Es gibt ja in einer Podcast her ganz eine frühe Folge. Spannend, ja, mit ihm zusammenzuarbeiten, kann ich mir vorstellen.
Ein super Typ.
Ja, und auch ein Meister der Kontroverse.
Das ist auf jeden Fall.
Also, wer ihn kennt, der hat eine Meinung über ihn. Ja, gut. Weil du gesagt hast, also du möchtest, dass die Menschen jetzt nicht nur kleine Löcher haben, sondern halt eine vernünftige, schöne Wohnung. Also so einen ästhetischen Anspruch hast du offenbar auch, oder? Oder das unterstelle ich dir jetzt einfach mal.
Ja, grundsätzlich in meinem Leben schon, würde ich schon sagen, ja.
Also es geht nicht nur, damit man halt schneller Geschäft macht, sondern damit auch was. Kann das sein? Ja, das kann das sein, dass das, wie soll ich sagen, so ein, also der Gedanke ist, etwas zu schaffen, was bleibt. Also mit digitalen Menschen sind
ja da auch so Hintergedanken.
Es geht ja auch schnell weg.
Hintergedanken. Vielleicht unterbewusst. Vielleicht unterbewusst, keine Ahnung. Aber da will man nicht so Gedanken machen. Wie gesagt, ich habe einfach mal vor Ja, ungefähr auch so zu der Zeit 13, 14, wenn man dachte, ja, ich möchte anfangen, Wohnungen zu kaufen, Immobilien zu machen, fand das einfach immer schon spannend und deswegen habe ich mir halt da letztes Jahr angefangen, da loszulegen.
Spannend. Wenn ich so zurückdenke, also vor vielen Jahren in meiner Schulzeit habe ich in den Ferien oft auf Baustellen gearbeitet, als Elektriker. Und die Häuser stehen halt immer noch. Die IT-Infrastruktur, die wir vor 10 Jahren gemacht haben, also das ist schon natürlich ein anderer Zeitfaktor bei dem in dem Bereich, ne? Ja, oh
Jedes
gut.
Haus hat eine Geschichte. Das ist
Ja,
spannend.
genau. Können wir mal vertiefen, warum so viele aus der digitalen Welt auch Immobilienthemen behandeln. Gut. Du, Janik, jetzt kommt die Frage aller Fragen in meinem Podcast, nein, eigentlich gar nicht, sondern die Schlussfrage nehme ich von mir. Und zwar, was gibt es denn da, was du unbedingt raushauen willst in die Welt, in unsere Zuhörerschaft?
Ich hätte zwei Sachen, die ich gerne den Menschen mit auf den Weg geben würde. Und das ist Punkt 1, das Thema Fokus. Ich habe das vorhin erwähnt, ich habe es zwei, drei Mal schon irgendwie durchsickern lassen. Ich konzentriere mich jetzt seit 8 Jahren auf die Firma und oder indirekt, oder? Immer auf das gleiche Projekt und das nach vorne zu bringen. Und ich glaube, wenn es eine Sache gibt, die man aus dem Gespräch hier mitnehmen sollte, ist es einfach nur, den Fokus auf eine einzige Sache zu richten und da lange genug dranbleiben, bis es funktioniert und da steht, wo man möchte. Und nicht links, nicht rechts schauen, nicht ablenken lassen, keine anderen Projekte, das Gras ist nicht grün auf der anderen Seite, sondern da, wo man wässert und einfach nur auf diese eine Sache konzentrieren. Das ist Punkt 1. Und Punkt 2, wenn du möchtest, würde ich den Zuschauern gerne ein Geschenk machen.
Ja, komm her. Hätte mir jetzt gewundert, wenn es nicht sowas kommt. Na ja,
Ich würde den Zuschauern gerne oder Zuhörern gerne ein Geschenk machen. Und zwar, ich würde 10 Gespräche mit mir verschenken im Umfang von 1 Stunde. Wichtig, das ist kein Vorqualifizierungsgespräch, kein Verkaufsgespräch oder sonst dergleichen, sondern einfach nur 10 Gespräche, 1 Stunde, wo ich mich hinsetze und einfach nur 60 Minuten Input gebe in Bezug auf Vertrieb, Unternehmensaufbau, höhere Preise abrufen, digitale Vertriebsprozesse. Wichtig dafür ist halt, oder Voraussetzung dafür ist halt eine Beratung oder etwas, was man als Beratung aufziehen könnte oder als Coaching aufziehen könnte, dann können wir helfen. Dann macht es definitiv Sinn, so einen Termin zu machen. Allgemein alles, wo es ums Thema wirklich höherpreisiger agieren geht, das ist spannend und da können wir auch wirklich helfen. Und ansonsten, ja, an alle anderen, tut mir leid, dass ich jetzt kein Goodie für euch habe.
Okay, das heißt, du gibst jetzt 10 Stunden deines jungen Lebens her. Vielen Dank dafür. Da gibt es sicher den einen oder anderen, der das gerne in Anspruch nimmt. Jetzt gerade nur als Hilfestellung für die Zuhörenden, was genau oder Beispiele eines passenden Bereichs Coaching, Beratung ist ja relativ weit gefächert. Gibt es da ein paar Parameter, die du abgrenzen kannst?
Typischer Case wäre, du hast aktuell die Situation, dass du vor Ort und Präsenztage hast, einen sehr hohen Stundenlohn, vielleicht auch einen sehr hohen Tagessatz, ich spreche von 1.000 bis 10.000 Euro Tagessatz und möchtest das Ganze digitalisieren, weißt nicht wie. Option 1. Option 2 ist, du hast schon ein paar Ideen für Online-Kurse gehabt, aber irgendwie hat sich das Ganze nicht wirklich verkauft. Du hast dir schon überlegt, was könntest du machen und irgendwie, ja, steht das Ganze still und du weißt nicht weiter. Nächster Punkt. Oder du hast bereits eine gut laufende digitale Beratung, verdienst da dein Geld, aber sagst halt, hey, für mich wäre spannend, vielleicht auch mal ein Angebot für 50 bis 120.000 Euro zu verkaufen und da auch die Leistungserbringung online zu machen. Wenn die Sachen in irgendeiner Weise spannend sind, beziehungsweise auf denjenigen zutreffen oder auf dich zutreffen, wenn du es gerade anhörst, dann buch dir gerne einen Termin. Wir schauen, dass wir das irgendwo da unten verlinken, würde ich vorschlagen, oder?
Absolut, das packen wir in die Shownotes, da werden wir uns abstimmen.
Ja.
Da hast du dann sicher einen Code oder einen Link oder sowas. Dann bauen wir das rein. Und danke für die Konkretisierung. Ich glaube, das macht es einfacher zu erkennen, wann man
Voll.
unbedingt mit dir sprechen muss, weil du hast es ja offenbar vorgemacht, dass es geht. Und aus meiner Wahrnehmung bist du einer der wenigen, der das wirklich beweisen kann, wenn man sich so umschaut. Und das ist ja, finde ich, ein guter Filter, wenn man wirklich solche Anfragen bzw. Angebote bekommt, um mal zu schauen, was hat denn derjenige, welche, der sich da als Coach und Berater und Experte und sowieso präsentiert, selber erreicht für sich selbst. Wunderbar, Janik. Du, ich sage dir vielen, vielen Dank, dass erstens, dass du mich gefunden hast, meinen Podcast gefunden hast und dass dein Team mich angeschrieben hat. Danke, dass du den Termin gebucht hast und die Zeit investiert hast und dass du auf die nicht ganz so businessmäßigen Fragen von mir eine Antwort gefunden hast. Es war sehr kurzweilig und ich habe es sehr spannend gefunden.
Ich sage Markus, vielen, vielen, vielen lieben Dank. Danke, dass ich da sein durfte und gerne wieder.
Servus, bitte, danke.
Also, danke schön.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.